Der heutige Predigttext steht in Hebräer 11, der Vers 6. Und dort steht: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Bevor Helge jetzt aber das Wort an uns richtet, dürfen wir noch lauschen. Wir haben die Freude, heute ein Chor-Musikstück zu hören. Es ist wieder soweit, wir haben wieder ein Lied einstudiert. Für welche, die das noch nicht so wissen, wir haben einen Gemeindechor gegründet, um auch andere Menschen von Jesus zu singen. Und so darf ich jetzt die Gemeindeglieder, die beim Chor sind, bitten.
Ich freue mich, heute wieder bei euch sein zu dürfen. Ich möchte mit euch heute über eine Frau aus der Bibel nachdenken, die für mich außergewöhnlich ist. Ihr könnt es an der Wand lesen. Eine Frau, von der wir uns, ja, wenn ihr den Text so vor Augen habt, die Hure Rahab, sagen: Was hat diese Frau in der Liste der Glaubensheldinnen verloren? Wenn ihr diese Liste im Hebräer 11 mal durchgeht, sind da wirkliche Helden genannt. Und dann taucht nicht mal der Name Josua auf, aber die Frau Rahab wird genannt. Eine Frau, wo man sagt, Prostituierte in einer heidnischen Umgebung. Also davon distanzieren wir uns doch lieber. Ich möchte mit euch heute ein bisschen das Leben und die Geschichte dieser Frau betrachten, so wie es uns die Heilige Schrift schildert. Und ich lade euch ein, mit mir das Buch Josua aufzuschlagen und dort das zweite Kapitel. Um euch zeitlich ein bisschen den Rahmen zu geben, wann diese Geschichte spielt: Das Volk Israel hatte gut 400 Jahre in Gefangenschaft verbracht Und wir befinden uns am Ende des 15. Jahrhunderts vor Christus, ungefähr. Das genaue Datum kann man nicht feststellen, aber ungefähr so Ende des 15. Jahrhunderts vor Christus. Und was ist passiert bisher? Das Volk Israel hatte auf wundersame Weise Ägypten verlassen und war nach einem kleinen Umweg von 40 Jahren durch die Wüste scheinbar endlich am Ziel angekommen. Kurz vor diesem Ziel sterben die großen drei Führer des Volkes. Er stirbt Miriam, Aaron und Mose, und Josua kriegt die schwere Bürde aufgetragen, mit diesem Volk in das verheißene Land einzuziehen. Und ich möchte dort anfangen, mit euch im Kapitel 2, Vers 1 zu lesen. Und Josua, der Sohn Nuns, sandte von Schittim heimlich zwei Männer als Kundschafter aus und sagte: Geht, seht euch das Land an und Jericho. Josua ist in einer schwierigen Situation. Er erinnert sich, als er vor knapp 40 Jahren mit 11 anderen Kundschaftern dieses Land erobern bzw. erkunden sollte, da war etwas Dramatisches passiert. Gott hatte vorgesehen, dass das Volk Israel dieses wunderbare Land besitzen sollte, die Bewohner vertreiben bzw. besiegen sollte, aber die Kundschafter, die damals mit ihm zurückkamen, es waren 12 an der Zahl mit ihm zusammen, die hatten gemeinschaftlich eine Botschaft gebracht, die dem Volk Furcht einflößte. Josua und Kaleb waren die einzigen beiden Kundschafter, die geglaubt hatten, dass das, was sie gesehen hatten, zwar wunderbar war, auch mit Schwierigkeiten behaftet war, aber mit Gottes Hilfe möglich war. Die anderen 10, die haben gesagt, das geht nicht. Und ich lade euch ein, einmal den Finger im Buch Josua drin zu behalten, aber ins 5. Buch Mose zurückzublättern und dort das Kapitel 9 aufzuschlagen und Vers 1 gemeinsam mit euch zu lesen. 5. Mose, Kapitel 9, Vers 1. Dass wir eine Idee kriegen, was Josua in dieser Zeit noch aus alter Erfahrung in Erinnerung hatte. Höre Israel, du gehst heute über den Jordan, um hineinzuziehen, das Land von Nationen in Besitz zu nehmen, die größer und stärker sind als du, Städte groß und bis an den Himmel befestigt. An dieser Situation hatte sich in Kanaan nichts geändert. Und Josua wusste, dass diese Situation, dieses Land wieder erkunden zu müssen, mit Problemen begleitet sein könnte. Und von daher sucht er sich diesmal nur 2 Kundschafter aus. Und er sagt es niemand anders, denn beim letzten Mal war es offiziell, musste jeder Stamm einen Kundschafter entsenden. Diesmal heimlich, soll keiner mitbekommen. Er sucht sich 2 mutige junge Männer, glaubenstreu, die sich nicht einschüchtern lassen, weil er wusste, die werden Dinge sehen, die einen einschüchtern würden. Und er sagt im Vers 1, geht, seht euch das Land an, und das Wort heimlich hatten wir auch schon gelesen, und Jericho, Ausrufezeichen. Was war in dieser Stadt so besonders? Ich hoffe, ihr könnt es von hinten erkennen. Die Stadt Jericho liegt hier vorne, ungefähr 10 Kilometer westlich vom Jordan, der hier das Tote Meer fließt. Weiter oben haben wir den See Genezareth, den man hier nicht mehr sieht. Und ein paar Kilometer halt nördlich des Toten Meeres. Jericho war eine Stadt, die in der damaligen Zeit wahrscheinlich als die bestbefestigte Stadt der Welt galt. Jericho, muss man wissen, ist die niedrigst gelegenste Stadt der Welt, 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Also in westliche Richtung gibt es einige Gebirgskämme und unten zum Jordan ist es halt sehr, sehr flach und eben. Das war die Situation. Jericho, da heißt es in Vers 1 weiter, da gingen sie hin, die beiden Männer, und kamen in das Haus einer Hure. Ihr Name war Rahab. Wenn ihr euch vorstellt, wie diese Stadt Jericho ausgesehen hat, dann stelle ich euch die Frage einmal persönlich, wie groß stellt ihr euch diese Stadt vor, Jericho? Einfach mal raten, so wie viele Einwohner, mit welcher Stadt würdet ihr sie heute vielleicht vergleichen, die euch in Erinnerung kommt? Braunau, eine mutige Großstadt. Wie groß? Was schätzt ihr? New York City, Tokio, Mattighofen, Munderfing. Wir kommen, glaube ich, der Sache schon näher. Ich werde euch ein paar Bilder zeigen, damit wir euch eine Vorstellung machen können von Jericho. Das ist sozusagen, ihr seht es ein bisschen durch die Beleuchtung, ein bisschen, vielleicht müsst ihr uns einmal das Licht komplett ausschalten, dass ihr das Bild besser sehen könnt. So, wunderbar, nachher wieder anmachen, damit ich was sehen kann hier vorne. Aber hier einfach seht ihr so ein bisschen, das sind die Ausgrabungsruinen dieser alten historischen Stadt, wo seit vielen Jahren archäologische Ausgrabungen stattfinden. Man hat bereits im 19. Jahrhundert, ich glaube es war 1868, haben die ersten Archäologen begonnen, diese Stadt auszugraben, damals noch mit einfachen Mitteln. Und später gab es dann im Jahr 1907, 1909, so gab es zwei deutsche Wissenschaftler, die dort weitergegraben haben. Und dann später in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts kam eine Frau, die sehr bekannt geworden ist, weil sie mit neuen Methoden, Kathleen Kenyon, die verschiedenste Ausgrabung dort vorangetrieben hat und auch viele Sachen ans Tageslicht befördert hat, die bis dahin nicht bekannt waren. Aus der Ferne sieht man hier, das ist jetzt so ein bisschen eine Stadt, die da drumherum gebaut wird, aber da hinten sieht man so die alten Hügel der Stadt Jericho und man sieht, so groß war sie dann nicht von der Fläche. Sie hat ungefähr eine Fläche von 4 Hektar gehabt, das heißt so ein Umkreis 800 Meter, also so 2 Fußballplätze so hintereinander, also nicht so gigantisch groß. Braunau wäre dagegen eine Megacity gewesen. Aber man stellt sich Jericho manchmal groß vor. Sie war stark befestigt, aber sie war einfach geografisch keine riesige Stadt, nur mit unheimlicher Festungsanlage. Man hat Ausgrabungen gemacht in diesen Geschichten in den letzten Jahren, Jahrzehnten und man hat herausgefunden, dass es hier Jericho aus 2 Mauern bestand. Einmal unten so eine Stützmauer, die so zwischen 5-6 Meter hoch war und darüber noch 8-10 Meter eine weitere Mauer. Die obere Mauer war vermutlich 12-14 Meter hoch und da kam man nicht wirklich rein. Es hat einen Modellversuch gegeben, also die Stadt wird sehr ähnlich gezeichnet in Modellen, wenn auch in Facetten unterschiedlich. Man sieht hier diese 2 Stadtkerne mit den Mauern. Ob die Türme dann so waren, das weiß man nicht genau. Aber es gab in der Mitte so die Stadt, wo der König wohnte, wo die oberste Schicht sesshaft war. Und hier unten wohnte so das einfachere Volk oder auch die Touristen, die vorbeikamen. Denn manche Leute gingen ja auch durchs Land und mussten dann einfach zur Sicherheit in einer Stadt Unterschlupf finden. Und in diesem Umfeld befindet sich jetzt diese Situation. Vielleicht kannst du einmal wieder auf den Lichtschalter drücken. Das ist wichtig, denn hier steht im Text, schaut euch das Land an und Jericho. Ob die Kundschafter sich überhaupt das Land danach angeschaut haben, wissen wir nicht. Oder ob sie gleich nach Jericho dann aufgehört haben. Bitte das Licht hier hin. Danke. Und diese Stadt Jericho, müsst ihr euch vorstellen, war schwer bewacht. Also nicht nur die Festung, die Leute kannten sich in der Stadt. Man nimmt an, aufgrund der Größe dieser Stadt, dass vielleicht 2 bis maximal 3.000 Menschen dort gelebt haben könnten. Also relativ überschaubar. Aber so hohe Mauern, dass niemand reinkam. In diese Zeit hinein mussten die Kundschafter sich überlegen, wie kommen wir in diese Stadt rein? Wie sollen wir uns Jericho anschauen von außen? Sich das anzugucken, ist nicht so das Problem, aber sie wollten ja wissen, wie können wir in diese Stadt hineinkommen, worauf muss man achten, wenn man diese Stadt erobern will, gibt es irgendwelche kriegsstrategischen Punkte, wo man vielleicht die Mauer durchbrechen kann, die Mauer überwinden kann und so kann ich mir vorstellen, die Heilige Schrift berichtet ist, dass diese Kundschafter in die Stadt gekommen sind. Sie haben es vermutlich so gemacht, abends, als die Abenddämmerung kam, die Leute, die außerhalb der Stadt dann auf den Ländern und Feldern arbeiten mussten, irgendwann müde von der Arbeit kamen, sind in die Stadt hineingegangen und sie haben sich vermutlich so ihre Kapuzen über den Kopf gezogen. Man wollte ja nicht auffallen, man wusste, wenn man auffällt, dann ist man tot. Man war die feindliche Macht, die sich rumgesprochen hatte, die kommen sollte, um das Land zu erobern. Und von daher waren sie auffällig. Und diese Männer haben sich versucht, so unauffällig wie möglich zu kleiden, zu tarnen, wahrscheinlich nicht viel miteinander zu reden, sich irgendwo anzustellen und als es so dunkel wurde mit dieser Menschentraube, die in die Stadt kam, sich dort einzuschleichen, gleich nach dem ersten Tor, dann irgendwo versuchen abzubiegen, dass man nicht beobachtet wird, in ein Haus zu gehen, wo auch nicht groß nachgefragt wird, nämlich in ein Bordell. Entschuldigung. Die beiden Männer glauben, dass sie es geschafft haben, unerkannt in die Stadt gekommen zu sein. aber irgendetwas muss an ihnen trotzdem aufgefallen sein, ob es ihr Dialekt war, ob es ihre Kleidung war oder ihre Bärte waren. Wir wissen es nicht, denn es heißt im Text, und wir haben gerade gelesen, sie gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, ihr Name war Rahab und sie legten sich dort schlafen. Dies wurde jedoch dem König von Jericho berichtet. Siehe, in dieser Nacht, was darauf hindeutet, dass es Dämmerung war, sind Männer von den Söhnen Israel hierher gekommen, um das Land zu erkunden. Also da waren Männer am Tor, die haben gemerkt, da sind so zwei Leute dabei, die kennen wir nicht, die haben sich hier nicht vorgestellt, wahrscheinlich Leute von den Israeliten. Und die waren so aufgeregt, die Stadt war nicht groß, man lief ja nur ein paar Meter hoch zum König, dass sie vergessen hatten, diesen Leuten nachzugehen. Sie haben gesehen, die sind da bei der Rahab verschwunden, wir können schnell mal hochgehen und dem König Bescheid sagen. Und der König macht dann etwas in Vers 3. Er schickte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir gekommen und in dein Haus eingekehrt sind, denn um das ganze Land zu erkunden, sind sie gekommen. Wir müssen uns das so vorstellen, diese Frau hört plötzlich ein Klopfen an der Tür, sie war es gewohnt, Abendzeit war ihre Arbeitszeit, ob sie das vollberuflich gemacht hat oder nicht, spielt keine Rolle. Sie war als Prostituierte in diesem Ort bekannt und gehörte zu der niederen Schicht und wohnte an der äußeren Stadtmauer. Und ich kann mir vorstellen, als es an der Tür klopft, dass sie sich umdreht, zwei Männer und denkt, Kundschaft, und näher hinschaut und merkt, Kundschafter. Sie weiß sofort, wer diese Männer sind. Und als ein paar Sekunden später wieder an ihrer Tür klopft, da merkt sie entweder, ich bringe diese Männer in Sicherheit oder ich liefere sie aus. Welche Option hatte sie? Sie hatte noch nicht wirklich mit ihnen sprechen können, noch nicht lange mit ihnen diskutieren können. Und sie steht vor der Frage, soll ich als Vaterlandsverräterin mein Leben riskieren oder soll ich diese Männer ausliefern und vermutlich das Schicksal erleiden, was die Menschen ihr schon angekündigt hatten. Wir kommen im Rahmen der Geschichte noch dazu, wie sie zu dieser Erkenntnis kam. Sie macht Folgendes, der Text sagt es uns, sie versteckt diese Männer auf dem Dach unter den Flachsstängeln. Und Flachsstängeln, das ist im Hebräischen ein Wort, was auch für Leinen verwendet wird, also ein Gewächs, was aus den Feldern wuchs, aus dem man Kleidung herstellte. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn sie irgendwo an der Stadtmauer ein Haus hatte, das berichtet die Schrift, dass die Flachdächer von der oberen Mauer einsehbar waren. Es war zwar dunkel, aber die Stadt war in höchster Alarmbereitschaft. Schließlich waren angeblich Kundschafter in der Nähe und man hörte auch, die Israeliten würden irgendwann kommen. Da musste Tag und Nacht Wache geschoben werden. Die beiden Männer mussten sich vorsichtig unter diese Flachstängel legen. Man durfte sich nicht zu stark bewegen, weil wenn man von oben mit Fackeln gesehen wurde, könnte das auch das Ende bedeuten. Und übrigens haben schon die beiden Wissenschaftler 1907 und 1909 herausgefunden, dass bei Ausgrabung an der Nordmauer, also an der äußeren Mauer, an einer einzigen Stelle ein Haus mit 2 Meter Höhe Mauern stehen geblieben war, alles andere war eingefallen. Man geht davon aus, dass das das Haus der Hure Rahab ist, weil das das einzige Haus war, was stehen geblieben ist. Einfach, dass wir uns eine Vorstellung machen, wie diese Situation war. Es war lebensbedrohlich für diese Frau, hier diese Männer zu verstecken, weil sie wusste, wenn das rauskommt, sind nicht nur die Männer tot, sondern auch sie. Das war ganz normal. Jeder kannte sich in dieser Stadt, muss man von ausgehen. Rahab kannte vermutlich jeden Mann in dieser Stadt, denn es waren Kanaaniter. Sie waren bekannt dafür, dass Moral nicht großgeschrieben wurde. Und es wurde schon Abraham angesagt in 1. Mose 15, dass diese Bosheit dieser Amoriter noch 400 Jahre Gnadenfrist bekommen würden und dann würde das Maß voll sein. Diese 400 Jahre waren abgelaufen. Also die Menschen, die dort lebten, die lebten ihr eigenes Leben, die beteten Götzen an, Moral gab es nicht. Sodom und Gomorra einige hundert Jahre vorher waren ein Exempel, was zeigte, wie die Bewohner in diesem Land lebten. Ich lese mit euch weiter. Die Frau aber nahm die beiden Männer und versteckte sie in Vers 4 und sie sagte, ja, die Männer sind zu mir gekommen, aber ich habe nicht erkannt, woher sie waren. Als nun das Tor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, da gingen die Männer wieder hinaus, ich habe nicht erkannt, wohin die Männer gegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie einholen. Die Frau lügt nicht nur einmal, sie lügt nicht nur zweimal, sie lügt dreimal. Sie sagt, ich habe nicht erkannt, woher die kommen. Lüge Nummer 1. Sie sagt, die Männer sind wieder weggegangen. Lüge Nummer 2. Und dann haben wir gesehen, dass sie dort ein drittes Mal gelogen hat. Und wir spüren, dass die Hure Rahab hier etwas tut, wo wir in unserer ethischen Moralvorstellung manchmal diskutieren. Ist es legitim zu lügen, um das Leben von Menschen zu retten? Eine Frage, die sehr kontrovers auch unter Christen diskutiert wird. Wir sind uns einig, wir sollten nicht lügen, wenn wir irgendetwas vertuschen wollen, was Sünde ist und was weiß ich, da sind wir uns einig. Aber ist es erlaubt zu lügen, wenn man Menschenleben rettet? Sollten wir das Leuten empfehlen, ihr dürft lügen, wenn ihr jemanden das Leben rettet? Gibt es ein Gebot in den 10 Geboten, das heißt, ihr seid dafür verantwortlich, das Leben von Menschen zu retten? Ich habe es noch nicht gefunden. Steht drin, du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Die Frau hat das gemacht, das war normal. Wir alle kennen das, ich habe in den vergangenen Gemeinden, wo ich darüber gesprochen habe, mal die Gemeinde gefragt, wer von euch hat schon mal gelogen? Und ich sehe, dass sich fast jede Hand, wenn sie ehrlich ist, irgendwo erhebt. Das Interessante in der Heiligen Schrift ist, die Hure wird gelobt, aber nicht fürs Lügen. Sie wird gelobt im Neuen Testament zweimal, dass sie den Mut hatte, diese Männer zu verstecken, die Gottes Männer waren. Aber nicht, dass sie gelogen hat. Wir kennen vielleicht die Geschichte mit Gott auf unserer Seite von Familie Hasel, die auch in der Nazi-Zeit Juden versteckt hatten. Und als die Nazis dann vorbeikamen und fragten, haben sie Juden versteckt, haben sie gesagt, kommen Sie rein, schauen Sie nach. Und da dachten sie, sie macht einen Witz und sind weggegangen, weil sie dachten, man wird ja nicht eingeladen, wenn da Leute drinstehen. Aber sie hat die Wahrheit gesagt, sie hat nichts Verkehrtes gesagt, hat auch nicht drumherum gewischt. Und ich glaube, wenn wir Jesu Leben anschauen, erkennen wir in Jesu Leben nicht eine einzige Lüge. Er hat nie gelogen. Und er selber sagt, Satan ist der Vater der Lüge. Also wer lügt, bedient sich der Methoden Satans. Dazu werden wir nirgendwo in der Schrift motiviert, auch wenn Menschen es tun. Und die Bibel berichtet diese Tatsachen ungeschminkt. Wir reden auch nicht über Abraham, Isaak und Jakob. Da reden wir unsere Glaubensväter, was für Helden sie waren. Wir reden nicht darüber, dass Abraham gelogen hat, dass Isaak gelogen hat, dass Jakob gelogen hat. Wir rühmen sie nicht wegen ihrer Lügen. Wir merken, das war nicht in Ordnung, was sie da gemacht haben. Und genauso war es nicht in Ordnung, was die Rahab gemacht hat, aber es war gut gemeint, aus ihrem Verständnis. In Vers 6 heißt es, nachdem sie diese Männer dann vor sich fortgeschickt hat, sie scheint überzeugend, diese Leute dahin gebracht zu haben, lauft diesen Männern hinterher, vielleicht holt ihr sie noch ein. Und die dachten, ja, vielleicht sind die gerade noch wieder rausgekommen aus der Stadt, als wir zum König gelaufen sind, ihn benachrichtigt haben, dass sie die Chance genutzt haben, weil wir haben das Torfenster, sonst hätten sie das ja überprüfen müssen. Aber die Möglichkeit schien anscheinend da gewesen zu sein, die Männer machen sich auf, laufen aus der Stadt raus, es ist dunkel geworden inzwischen, sie müssen 10 Kilometer mit Fackeln den Weg zum Jordan in Richtung Osten laufen, um dann zu versuchen, an den Furten, das sind die niedrigen Stellen des Jordans, zu gucken, wo man überhaupt über den Fluss rüberkommt, ob sie da Spuren von diesen Männern finden. Vers 6, sie hatte sie aber auf das Dach hinaufgeführt und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie sich auf dem Dach aufgeschichtet hatte. Ob Rahab diese Sachen gekauft hatte, ob sie tagsüber auch in der Landwirtschaft beschäftigt war, es scheint möglich zu sein. Auf jeden Fall heißt es in Vers 7, da jagten ihnen die Männer nach auf dem Weg zum Jordan bis hin zu den Furten. Man schloss das Tor zu, sobald die, die ihnen nachjagten, draußen waren. Und dann kommt der interessante Moment, die Männer sind weg. Aber bevor sie sich schlafen legten, die Kundschafter, stieg sie, Rahab, zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu den Männern, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat und dass der Schrecken vor euch auf uns gefallen ist, so dass alle Bewohner des Landes vor euch mutlos geworden sind, denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeeres vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordans waren, dem Sihon und dem Og, an denen ihr den Bann vollstreckt habt. Und als wir es hörten, da zerschmolz unser Herz und in keinem blieb noch Mut euch gegenüber, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Was für ein Zeugnis! Diese Frau sagt, ich habe erkannt, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Diese Frau erkennt, dass es einen Gott gibt. Das muss man wissen, die Leute damals, die haben die Gestirne angebetet, das war der normale Götzenkult, den man hatte damals. Jericho ist vermutlich auch von der Namensgebung ein Mondgott geweiht. Und diese Frau erkennt, es muss etwas geben, was über unseren Göttern steht. Woher wusste sie das? Wir wissen nicht, wie alt diese Frau war. Vermutlich als Prostituierte arbeitet man nicht so lange normalerweise. Es scheint anzunehmen, dass die Frau in jüngeren Jahren gewesen ist, weil sie auch später noch Kinder bekam. Und ich werde euch dazu noch ein bisschen was am Ende sagen. Diese Frau hatte vermutlich von ihren Eltern gehört. Damals, da gibt es ein Volk, das ist aus Ägypten ausgezogen, das hatte sich rumgesprochen, das hatten die gehört, das hatten die Eltern ihren Kindern erzählt, es gibt ein Volk, wo angeblich der Gott so mächtig ist, dass er das Rote Meer geteilt hat, dass das Volk hindurchziehen konnte und auch ein großer Teil der ägyptischen Heeresmacht dort vernichtet wurde. Und das hatte diesen Menschen in dieser Zeit einen Schrecken eingejagt, denn sie hatten auch gehört, die sind auf dem Weg und die sind hier in unser Land unterwegs in die Richtung und wollen das Land einnehmen und unser Schicksal ist besiegelt, wir werden alle sterben. Also Rahab war eine Endzeitgläubige, sie wusste, das Ende ihrer Tage war gekommen. Sie wusste, das Ende ist nahe, ich werde in naher Zukunft sterben müssen, denn dieser Gott hat so viel Macht. Ich meine, Geschichten, die man hört als Kind, es war 40 Jahre her, nichts war passiert, vielleicht wird man irgendwann auch ein bisschen relaxter, dass man sagt, ja, ist alles nicht so schlimm, war vielleicht damals ein schönes Märchen von damals, aber diese Frau hat gesagt, ich habe mir das gemerkt, das stimmt was, das kann ich nicht leugnen, denn sie sagt, wir haben nicht nur von dem Durchzug durch Schilfmeer gehört, wir haben auch gehört von dem Krieg gegen Sihon und Og. Um euch einfach mal, ich gehe nochmal zurück auf die Karte, die Amoriter waren Bewohner im Süden Kanaans. Es waren große, starke Männer, wir haben es im 5. Mose gelesen. Die Leute, die dort lebten, die waren deutlich größer als die Israeliten. Und wenn ihr euch nur vorstellt, dass jemand so groß ist wie die Decke hier, so 2,50 Meter vielleicht, 2,60 Meter, das ist schon eine Unverhältnismäßigkeit, wenn man kämpfen müsste gegen solche Menschen. Und diese Amoriter waren in Kanaan so kriegerisch erfolgreich, sie waren übrigens auch das erste Volk, was Israel nach dem Durchzug durch das Schilfmeer angegriffen hatte. Und diese hatten in ihrem Land hier im Süden Kanaans, hatten sie irgendwann zu wenig Platz gefunden, waren über den Jordan gegangen und hatten hier zwischen diesen Flüssen, die hier sind, hatten sie die Moabiter und Ammoniter verdrängt, die dort lebten. Denen hatte Gott dort Lebensraum zugewiesen, es sind ja die Nachkommen Lots. Und sie haben gelebt in dieser Region und hier oben so weiter Richtung Norden, neben dem See Genezareth im Osten. Dort hatten die sich bereit gemacht, weil ihnen das Land zu klein wurde. Und diese Menschen, weil sie so kriegerisch und so stark und so mächtig waren, waren eine besondere Gattung von Menschen. Ich lade euch ein, einmal kurz nochmal mit mir das 5. Buch Mose aufzuschlagen, dass wir eine Idee bekommen, über was für Größenverhältnisse wir hier reden. Diese Armeen waren so gut bewaffnet, dass sie auf Krieg fokussiert waren. Die Israeliten waren 40 Jahre durch die Wüste gewandert, hatten Viehherden vor sich hergetrieben, hatten ihre Zelte aufgeschlagen, aber waren keine kampferprobten Leute. Aber das waren Leute, die hatten Hightech-Waffen der damaligen Zeit, die waren auf Krieg spezialisiert. Wir würden heute sagen, wenn die Pfadfindergruppe aus Bogenhofen gegen ausgebildete amerikanische Elitesoldaten kämpft, dann kann man sich so das Kräfteverhältnis vorstellen. Das ist eigentlich unmöglich, dass man da überhaupt wagt, den Leuten entgegenzutreten. Und hier steht im 3. Kapitel, ihr könnt das in Ruhe mal zu Hause komplett nachlesen. Es gibt noch ein 2. Kapitel, was darüber berichtet. Aber ich belasse es mal bei diesem hier im 3. Kapitel, 5. Buch Mose. Da wird berichtet, dass der Og in Vers 11, das ist der König von Baschan, denn nur Og, der König von Baschan, war von dem Rest der Riesen noch übrig geblieben. Siehe sein Bett, ein Bett aus Eisen, ist es nicht in Rabba, der Hauptstadt der Söhne Ammons? Seine Länge beträgt 9 Ellen und seine Breite 4 Ellen nach der Elle eines Mannes. Also eine Elle nach biblischem Maßstab ist ungefähr so dieser Unterarm, wird gemessen zwischen 6,47 cm bis 52 cm. Wenn wir nur 50 so als Mittelmaß nehmen, war das 4,50 Meter lang, das Bett. Also den meisten von uns reichen 2 Meter. Fast 2 Meter breit Und das war ein Bett, wo er alleine drin schlief. Einfach, dass wir Vorstellung haben, der Geist der Weissagung berichtet uns, dass die Menschen vor der Sintflut deutlich größer waren als wir. Mehr als doppelt so groß wie wir. Und das war einer von diesen Menschen, die noch übrig geblieben waren, von diesen Menschen, die Übermaß hatten. Und so ein Mensch, der über 4 Meter groß ist, der wiegt auch ein bisschen mehr als wir. Dort gibt es ja Physiker gefragt, dort gibt es wirklich, so ein Mensch wiegt mindestens 500 Kilo von der Größe. Das sind Proportionen, die zunehmen, die wir uns nicht vorstellen können. Jetzt stellt euch vor, ihr seid jetzt so ein normales Menschenkind, ein Kundschafter in meinem Format und müsst dagegen so ein Tier kämpfen. Anders kann man das gar nicht bezeichnen. Und was sagt die Heilige Schrift? Die Frau, die Rahab, hatte gehört, dass die Israeliten diese Übermacht besiegt hatten. Vor diesen Leuten, da musste jeder zittern. Die einzige Chance, die Jericho half, waren diese Riesenmauern, wo auch diese Riesen nicht rüberkamen, weil die so hohe Mauern hatten, dass selbst diese Leute da nicht rankamen. Sonst wäre die Stadt Jericho vermutlich schon vorher auch von den Amoritern überfallen und eingenommen worden. Jetzt war Folgendes passiert. Mose war noch am Leben, das war einige Monate vorher gewesen. Und sie standen diesen übermächtigen Armeen gegenüber. Der Sihon wohnte hier unten, wie gesagt, hier unten im Süden. Und der Og oben im Norden. Und sie hatten auf übernatürliche Weise erlebt, dass sie, als sie sich wahrscheinlich vor Angst in die Hose gemacht haben, Mose an ihrer Seite hatten, der auf die Wolkensäule gezeigt hat, wo Christus drin war, und gesagt, schaut auf die Säule. Er hat gesagt, wir gehen voran. Und das Volk hatte den Mut aufgebracht und hatte gegen diese Mächte gekämpft. Und es ist interessant, was im Buch Patriarchen und Propheten dazu steht, nachdem sie erst Sihon besiegt hatten und dann gegen diesen Og, gegen diesen Riesen kämpfen mussten. Ich möchte euch ein paar Sätze aus diesem Buch vorlesen. Og hatte den Kampfplatz äußerst geschickt gewählt. Die Stadt E3 lag am Rande einer Hochebene, die steil aus dem Flachland aufstieg und mit schartigen vulkanischen Gesteinsbrocken bedeckt war. Man konnte nur auf schmalen, steilen Pfaden an sie herankommen, die außerordentlich mühsam zu ersteigen waren. Für den Fall einer Niederlage flüchteten Og Streitkräfte in jene Felsenwüste, wohin die fremden Heere ihnen unmöglich zu folgen vermochten. Also es klingt so ein bisschen wie in dem Film Hacksaw Ridge, wo die Amerikaner versuchen, so einen Hügel hochzukommen, den man erstmal mühsam ersteigen muss, um überhaupt auf der Ebene kämpfen zu können mit den Leuten. Und dort sind diverse Fluchtmöglichkeiten, die Leute sind überdimensional groß, sind super bewaffnet und dann kommt man da als einsames Volk und muss gegen diese Menschen kämpfen. Dann heißt es, siegesgewiss kam der König Og mit einem gewaltigen Heer in das offene Land hinaus. Gleichzeitig hörte man herausforderndes Geschrei von der Hochebene, wo die Speere von tausenden kampfbegieriger Krieger sichtbar wurden. Die Hebräer sahen die hohe Gestalt jenes Riesen der Riesen, der seine Streiter noch überragte. Sie nahmen die Heerscharen wahr, die ihn umgaben, und die scheinbar uneinnehmbare Festung, hinter der sich unsichtbar weitere Tausende verschanzt hatten. Da zitterten viele in Israel vor Furcht, aber Mose blieb ruhig und fest, denn der Herr der Heerscharen hatte über den König von Bassan gesagt, fürchte dich nicht vor ihm, denn ich habe ihn und sein ganzes Kriegsvolk mit seinem Land in deine Hände gegeben. Und dann zeigt Mose wieder auf die Wolkensäule, wo Christus das Volk begleitete, und sie fangen den Krieg an, aussichtslos, aber sie gewinnen, weil Gott den Sieg schenkt. Und das ist für mich der Punkt, wo die Bewohner Kanaans wirklich Angst hatten um ihr Leben. Sie wussten, diese Armeen, das waren die stärksten Armeen der Welt, die es gab, es waren die größten, es waren die besten, die wurden von diesem Volk besiegt. Und wenn die schon keine Chance hatten, wie sollten sie eine Chance haben? Und deswegen sagt sie, in keinem von uns blieb Mut. Als wir es hörten, zerschmolz unser Herz. Denn sie hat gemerkt, so ein Wunder, das kann nicht zufällig passieren. Da muss ein mächtiger Gott hinterstehen, weil gegen diese Menschen hat man normalerweise keine Chance. Sie war eine Endzeitgläubige. Sie sah die Zeichen der Zeit. Sie hatte keine Bibel, das müssen wir uns vorstellen. Sie hat nur gehört, da muss es einen Gott geben, der das Volk durch Schilfmeer geführt hat. Und da muss es einen Gott geben, denn die Amoriter, das waren Landsleute von ihnen, die kannte jeder, vor denen fürchtete sich jeder, und die zu besiegen, das war das Nonplusultra. Und sie wusste, das muss ein Gott sein, der Macht hat. Und sie sagt, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und auf der Erde. Diese Frau erkennt, als die Kundschafter in ihr Haus kommen, dass das, was sie sich schon im Kopf so ausgemalt hatte, dass das wahr ist. Im Neuen Testament, ihr kennt den Text in Johannes 17, Vers 3, wo selber gesagt wird, dass es das ewige Leben bedeutet, wenn man Gott erkennt, dann erleben wir, dass genau diese Frau diese Erfahrung macht. Sie erkennt Gott und anerkennt ihn und riskiert ihr Leben für die Kundschafter, weil sie weiß, wenn ich hier vielleicht diese Leute ausliefere, bin ich in ein paar Tagen trotzdem tot. Aber wenn dieser Gott auf meiner Seite stehen würde, dann gibt es vielleicht noch eine Hoffnung. Also welches Risiko ist diese Frau eingegangen? Und sie so bewegt von diesem göttlichen Handeln, was sie erfahren hat, dass sie versucht, mit den Kundschaftern ins Gespräch zu kommen. Sie sagt in Vers 12, Kapitel 2, Josua 2, so schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meines Vaters Haus Gnade erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater und meine Mutter und meine Brüder und meine Schwestern samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lassen und unsere Seelen vom Tod erretten werdet. Und dann beginnt eine kleine Diskussion im Text. Die Kundschafter sagen, wir sind bereit, das zu tun, aber es gibt Bedingungen. Alle von euch müssen in diesem Haus sein. Und wenn du uns verrätst, dann werden wir unser Gelübde auch nicht halten. Also es gibt ganz klare Bedingungen. Die Frau sagt, das ist kein Problem, das werde ich tun. Und dann schließen zusammen ein Eid, versprechen sich das, schwören einander. Und dann sagen die Kundschafter in Vers 18, siehe, wenn wir in das Land kommen, musst du diese rote Schnur an das Fenster binden, durch das du uns heruntergelassen hast. Sie sind durch diese Frau in einem Seil aus dieser äußeren Stadtmauer runtergelassen worden. Es ist dunkel. Sie kriegt die Aufforderung, dass sie sich 3 Tage irgendwo in den Bergen auf der westlichen Seite verstecken sollen, weil die anderen, die würden ja von Osten wiederkommen, auf sie warten, nach ihnen suchen. Und sie sagt, wartet 3 Tage, wenn die wieder da sind, dann versucht irgendwo den Flucht, den Rückweg anzutreten. Und hier wieder das Wort siehe im Alten Testament. Wir müssen aufmerksam werden. Die Männer sagen zu ihr, hängen diese rote Schnur, wir wissen nicht, woher diese Schnur kam. Im Hebräischen steht, hängen diese rote Hoffnungsschnur ins Fenster. Und nachdem sie diese beiden Männer dann entlassen hat und die weg sind, da heißt es in Vers 21, da sagte sie, wie ihr sagt, so sei es. Und sie entließ sie und sie ging weg. Sie aber band die rote, hebräisch, Hoffnung ins Fenster. Es ist nichts mehr von der Schnur die Rede. Da steht nur, dass sie hängte die rote Hoffnung ins Fenster. Für die Frau ein riskantes Unterfangen. Sie kannte diese Männer ein paar Stunden vielleicht. Hat noch nie mit ihnen geredet, hatte etwas von dem Gott gehört, hat ihr ganzes Vertrauen in den Gott Israels gesetzt. Und jetzt hängt ihr Glaube an einem roten, seidenen Faden. An deiner Hoffnungsschnur. Wir kennen dieses Bild von dem Auszug aus Ägypten, das Passalam, man strich das Blut des Lammes in den Türrahmen, ähnliches Bild, was hier verwendet wird. Diese Frau wusste, wenn es eine Hoffnung gibt, und ich weiß nicht, wie viel diese beiden Männer ihr vom Erlösungsplan auch schilderten, von dem Gott und seinem Plan mit seinem Volk, wusste sie, die einzige Hoffnung ist der Gott Israels. Und das war das Symbol dieser roten Schnur, das Blut, was dieser Gott eines Tages für seine Leute vergießen würde. Was würde passieren, wenn diese beiden Kundschafter irgendwo einen Berg hinabstürzten in dem Bemühen, sich zu verstecken? Wenn sie von den anderen Männern aus Jericho gefangen genommen würden, niemand würde sich an sie erinnern. Was ist, wenn die beiden Männer beim Überqueren des Jordans ertrinken würden? Es war Hochwasser, lesen wir im Geist der Weissagung, die Schneeschmelze hatte eingesetzt, der Fluss führte Hochwasser, es war nicht ungefährlich, diesen Fluss zu überqueren. Was für eine Hoffnung. Sie musste sich auf das Wort dieser Männer verlassen, dass das, was sie gesagt hatten, auch von ihnen gehalten würde. Eine Frage an euch. Wann hättet ihr in so einem Szenario euren Verwandten und Bekannten in der Familie Bescheid gesagt, zu euch ins Haus zu kommen? Wenn wir an die Geschichte von Lot denken, wo Lot versucht, in dieser Nacht, wo es zum Untergang der Stadt Sodom kommt, noch seine Schwiegersöhne zu retten und diese Söhne nur eine Nacht länger überlebt hätten, dann wäre Lot wahrscheinlich auch nicht mehr lebendig aus dieser Stadt rausgekommen. Weil die fanden es lächerlich. Die hätten es weiter gesagt. Wann sagt man seiner Familie Bescheid, wenn man nicht weiß, wann dieses Ende kommt? Es ist nah, sofort, vielleicht auch erst, als das Volk anrückt und sagt, ihr müsst hierher kommen. Wenn jemand in der Familie undicht ist und das Geheimnis verrät, weil er sagt, das ist Schwachsinn, dann sind sie alle tot. Dann nützt auch diese rote Hoffnungsschnur nichts. Wie sie es gemacht hat, sagt die Heilige Schrift nicht. Wir wissen aber aus der Schrift, dass sie ihr Haus und die Verwandten retten kann. Sie hat diese gute Nachricht, sie wird zu einer Missionarin und versucht, die Menschen, die ihr am liebsten sind, zu retten. Und es gelingt ihr durch ihr Zeugnis. Wir kennen die Geschichte, wir werden sie heute nicht im Detail uns anschauen, wie sie dann in Josua 6 weitergeht, auch wo die Stadt Jericho erobert wird. Wir wissen, dass das Volk Israel vermutlich mehr als 2 Millionen Mann und Frau stark war. Und diese kleine Stadt Jericho, wir müssen mal vorstellen, da ziehen so 2 Millionen Menschen um so eine kleine 800 Meter Bahn rum. Wenn sie alle gleichzeitig gelaufen sind, müssen sie in Tausender Reihen marschiert sein, um da so rumzukommen. Oder sie sind Choreografien gelaufen, dass sie irgendwo wieder einen Sammelplatz hatten, ganz weit weg, damit überhaupt diese Menschen aneinander vorbeikamen. Das waren unvorstellbare Menschenmenge um so eine kleine Stadt. Vielleicht hat die Hure Rahab überlegt, als die Männer dort um Jericho liefen mit dem Volk, vielleicht wäre es gut, so nachts mal mit dem Seil aus dem Fenster zu klettern. Das kannte sie ja, wie das funktioniert. Aber auch das wäre riskant geworden, denn die anderen haben auch aus den Fenstern geschaut und da wären schnell die Nachbarn da gewesen und vielleicht hätten es ein, zwei geschafft, aber die anderen nicht mehr. Der Auftrag war, ihr müsst in dem Haus bleiben. Die Hure Rahab ist für mich ein Beispiel für Endzeittypologie. Sie wusste, das Ende ist gekommen. Es war Gottes Verheißung, das Ende kommt. Und das Land Kanaan ist ja ein Beispiel für das neue Kanaan, für das neue Jerusalem, was auf uns wartet. Diese Frau wusste, ich komme aus dieser Stadt nicht raus. Ich muss vertrauen, dass mich jemand hier rausholt. Wir lesen im Petrusbriefen, dass diese Erde am Ende von Feuer verbrannt wird. Von dieser Erde, auf dieser Erde wird kein Leben mehr möglich sein danach, bis Gott sie neu macht. Wir müssen hoffen, wie die Hure Rahab, dass Christus uns hier rausholt. Da können wir hoffen, uns mit irgendwelchen Leuten noch auf den Mond vorher schießen zu lassen. Dort werden wir nicht lange überleben können, wenn es überhaupt möglich ist, auf den Mond zu kommen. Und diese Frau wusste, sie muss alles darauf setzen, dass diese Männer ihr Versprechen halten. Im Text heißt es, dass die beiden Männer in Vers 23, nachdem die anderen Verfolger wieder zurückgekehrt waren, umkehrten, vom Gebirge hinabstiegen und hinübergingen über den Jordan und zu Josua, dem Sohn Nuns, kamen und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sie sagten zu Josua, der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben, auch sind alle Bewohner des Landes vor uns mutlos geworden. Ich glaube, dieser Eindruck in Jericho hat ihnen vermutlich gereicht. Die Bibel sagt nicht, dass sie noch das Land erkundet haben, aber allein diese Botschaft, dass alle Leute Angst haben und wenn die Stadt Jericho schon für sie einnehmbar war von ihrer Glaubensperspektive, dann war der Rest des Landes auch kein Problem mehr. Und als dann das Volk Israel einige Wochen später um Jericho zieht, und wir kennen die Geschichte, dass sie am 7. Tag 7-mal um die Stadt zogen und plötzlich, so wird es im Geist der Weissagung berichtet, Christus mit seinen Engeln die Mauern einriss, sodass die Leute hinauf in die Stadt, denn sie lag so ein bisschen am Hügel, hinaufklettern konnten und die Stadt einnahmen und den Bann vollstreckten an dieser Stadt und alle aus dem Haus der Hure Rahab gerettet wurden, dann ist das für uns markant. Wie viel wissen wir heute über das, was passieren soll? Welche Informationen haben wir von der Bibel aus dem Geist der Weissagung? Das übersteigt das, was die Hure Rahab hatte, an Weitem. Die hatte vom Hörensagen von ihren Eltern was gehört und was die Bewohner so gesagt haben. Die hatte kein Wort Gottes, wo sie lesen konnte und sie hat auf Gott vertraut. Alles auf eine Karte, auf diesen Gott, der retten kann. Und das ist auch das, was ich uns wünsche für uns heute. Bei allem Bemühen, bei allem Wissen, was wir haben, müssen wir eine Lektion von Rahab lernen. Der Einzige, der uns retten kann, ist Christus. Kein eigenes Bemühen, keine eigene Erkenntnis, nichts können wir dazu tun, um uns hier selber rauszuholen. Außer auf diese Hoffnung, schon auf das Blut Christi zu vertrauen und auf sein Wort, dass er das halten wird, was er versprochen hat, genau wie die Kundschaft es versprochen haben. Und die Bibel berichtet uns im Neuen Testament in Matthäus 1, Vers 5, dass die Hure Rahab ihr Leben änderte. Sie war keine Prostituierte mehr. Sie hat ihr Leben auf Gott, auf seine Gebote ausgerichtet. Sie heiratet in einen Stammbaum und wird die Ururgroßmutter von König David. Also Gott integriert diese Glaubensheldin in den elitären Stammbaum des Messias. Eine kananitische Prostituierte. Und es ist interessant, dass Jesus, als er 1500 Jahre später wieder nach Jericho kommt, er war ja in der Wolkensäule immer bei dem Volk dabei und traf ja sogar, wenn ihr das nachlest, in Josua 5, trifft er Josua persönlich und sie begegnen sich persönlich und reden miteinander, kommt er 1500 Jahre später wieder in diese Stadt und holt dort einen anderen Mann raus, Zachäus. Und in Matthäus 10 gibt es einen Vers, wo Jesus mit den schriftgelehrten Pharisäern seiner Stadt spricht und sagt, dass die Huren und Zöllner, Rahab und Zachäus, eher in das Reich Gottes kommen, als die, die meinen, zum Volk Gottes zu gehören. Das ist für uns nachdenkenswert. Wir denken manchmal, ja, wir sind in der Adventgemeinde, Gott hat uns so viel Vorrecht, so viel Licht geschenkt, geistliches Licht, Erkenntnis. Wir gehen hier regelmäßig zum Gottesdienst und so weiter. Das rettet uns nicht. Uns rettet allein der Glaube, das Vertrauen, dass Christus uns vergibt und uns heimholen wird. Das ist eine wichtige Lektion, denn ihr kennt die Geschichte von Achan, derjenige, der zum Volk Gottes gehörte, geht verloren, ist auf der richtigen Seite und geht verloren. Die Frau ist auf der falschen Seite und wird gerettet. Gott schaut das Herz der Menschen an. Und wir müssen uns die Frage stellen, was können wir von dieser Frau lernen? Die Frau hat ein Prinzip beherzigt. In der Bergpredigt heißt es, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und das ist das, was im Jakobusbrief und auch im Hebräerbrief von dieser Frau geschrieben ist. Wir lesen abschließend nochmal Hebräer 11, Vers 31, wo von dieser Frau berichtet wird, ihr Name kommt nur dreimal im Neuen Testament vor. Einmal Hebräer 11, 31, Matthäus 1, Vers 5 und Jakobus 2, Vers 25. Und da heißt es in dieser Glaubensaufzählung im Hebräerbrief, durch Glauben kam Rahab, die Hure, wird immer wieder, sie wird ihre Vergangenheit nicht los, nicht mit den Ungehorsamen um, da sie die Kundschaft in Frieden aufgenommen hatte. Sie wurde nicht gerettet oder Glaubensheldin, weil sie gelogen hatte, sondern weil sie Barmherzigkeit an Gottes Volk erwiesen hatte. Im Jakobusbrief wird sie gerühmt, weil sie nicht nur ihren geglaubt hat, da ist ein Gott, sondern dass sie ihrem Glauben hat Taten folgen lassen. Dass sie ihr Leben riskiert hat, diese Männer zu retten. Und sie wusste damals noch nicht, ob sie da lebend rauskommt. Aber sie hatte innerlich die Überzeugung, sie möchte das tun, was dieser Gott von ihr will. Und ich glaube, dass Gott zu ihrem Gewissen gesprochen hat und ihre Familie auch benutzt hat, die alle gläubig geworden sind, um dort etwas zu tun. Ich glaube, dass es heute in unserer Welt viele Menschen gibt, die ähnlich wie die Hure Rahab leben. Geprägt durch die Umwelt hat man sich an negative Dinge gewöhnt. Man lebt ein unmoralisches Leben, macht ja jeder, ist ja nicht so schlimm. Aber da sind viele Menschen, die auf der Suche sind, die ein feines Gewissen haben und die diesen Gott kennenlernen möchten, den auch die Hure Rahab kennenlernte. Ich wünsche uns allen, dass wir von dieser Frau etwas mitnehmen. Diese Frau war ein hoffnungsloser Fall. Wie denken wir heute über Menschen, die in der Prostitution tätig sind? Wir denken, wenn wir ehrlich sind manchmal, ist der Abschaum der Gesellschaft. Tiefer geht's kaum noch. Aber Gott sieht in diesen Menschen, egal wie tief sie vielleicht auch durch ihre Umwelt gefallen sein mögen, etwas Wertvolles und was aus ihnen werden kann. Und ich wünsche uns allen, dass wir diesen Blick haben, den Gott hatte für diese Frau. Er hat die Kundschaft dann nur in diese Stadt reingeschickt, weil er diese Frau retten wollte. Und das ist für uns eine Botschaft. Gott nimmt jeden von uns ernst, wenn wir es ernst und aufrichtig meinen und uns nach Gott sehen. Möge Gott uns dabei segnen. Amen. Wir wollen beten. Wir haben gerade gesungen, ach mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte. ist die gleiche Erfahrung, die die Hure Rahab gemacht hat. Was wäre ihr Leben noch wert gewesen, die paar Tage ohne dich? Nichts. Wir danken dir, dass wir dich haben, und wir danken dir, dass wir durch dein Wort den Blick auf dich haben können, die Worte, deine Versprechen lesen können, dass du uns informierst, was passieren wird, dass du uns sagst, wie wir uns verhalten sollen, uns verspricht, uns darin zu unterstützen, uns Kraft zu geben, doch so auch ein Leben zu führen, so ein verändertes Leben, wie es die Hure Rahab dann auch umsetzt in ihrem Leben. Ich bitte dich, dass du uns vorbereitest, genau wie diese Frau, die am Ende ihrer Tage lebte, und wir glauben, dass du bald kommen wirst. Bitte mach uns bereit, dass wir diesen Mut haben, wie Rahab, dass wir unseren Freunden, Bekannten von dir erzählen, dass wir sie in unser Haus holen und ihnen die gute Nachricht erzählen, dass es Hoffnung gibt bei dem Gott Israels, der sich nicht verändert hat. Hab Dank, dass du gnädig bist, dass du dich um jeden mühst, jeden retten willst, der sich retten lassen möchte. Und schenk uns diesen Blick auch für die Menschen, wo wir manchmal sagen, naja, ob da nicht schon alles verloren ist. Herr, schenk uns göttliche Augen, einen klaren Blick und Liebe für die Verlorenen, so wie du es hast. Amen.